Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Schwere Vorwürfe also gegen den Ex-Präsidenten des Fußballverbandes von Haiti. Und das ist bei dieser WM kein Einzelfall. Dem Trainer von Sambia wird zum Beispiel vorgeworfen, Spielerinnen zum Sex gezwungen zu haben. Der Verband hat den Fall im September 2022 an die FIFA weitergegeben. Konsequenzen gibt es bisher keine. Der Trainerin von Irland wird von Ex-Spielerinnen ihres ehemaligen Clubs Houston Dash vorgeworfen, ihre Macht missbraucht zu haben. Da der Vorwurf, die Trainerin habe das Gewicht der Spielerin exzessiv kontrolliert. Die Trainerin bestreitet die Vorwürfe. Und dann gibt es noch die Teams von Jamaika, Nigeria, Kanada, Südafrika, die sich öffentlich darüber beschweren, dass ihre Verbände ihnen Bonuszahlungen vorenthalten, es schlechte Trainingsbedingungen gibt und die Reisen chaotisch geplant sind. Manche Teams drohen deswegen sogar mit Streik. Darüber spreche ich jetzt mit Jonas Bär-Hoffmann, dem Generalsekretär der Internationalen Spielergewerkschaft FIFPRO. Guten Abend, Herr Bär-Hoffmann.
Ja, guten Abend Ihnen auch.
Herr Bär-Hoffmann, warum sehen wir so eine Häufung von Konflikten im Fußball der Frauen?
Kurz gesagt, die Spielerinnen treiben den Sport einfach in einem viel schnelleren Tempo voran, als die Strukturen in vielen Ländern ihnen folgen. Das ist zum Teil einfach Struktur im Sinne mangelnder Bedingungen, mangelndes Trainings, mangelnder Spielmöglichkeiten, mangelnder Unterstützung in diversen Bereichen, von Reisebedingungen zu den finanziellen Entschädigungen, die sie brauchen, weil viele entweder in ihren Clubs nicht genug Geld verdienen oder gar nicht professionell spielen. Es geht aber auch ganz klar um Machtstrukturen, die immer noch den Frauenfußball zurückhalten und teilweise eben auch die Aufmerksamkeit, das neue Interesse auch ausnutzen für Dinge, die den Spielerinnen sehr, sehr schaden.
Sehen viele Verbände den Fußball der Frauen immer noch als zweitrangig an und behandeln die Teams entsprechend?
Zweitrangig wäre ja schon Fortschritt in vielen Ländern. Oftmals ist es eher dritt- oder viertrangig, nach dem, was dann bei Jungs und so weiter noch vorne ran steht. Ganz klar, die Strukturen sind zum Teil veraltet, die Strukturen sind einfach nicht mit der Ambition gefüllt, die die Spielerinnen haben. Deswegen sieht man ja nicht nur die Konflikte, sondern auch, dass in den vielen Ländern, wo es in den letzten Jahren stark vorangegangen ist, die sich die Bedingungen ganz klar verbessert haben, oftmals sehr aktivistische Spielerinnen und Spielergruppen waren, die eigentlich diesen Fortschritt vorangepusht haben und oftmals die Verbände vor sich teilweise hergetrieben haben.
Ist das vielleicht auch ein Grund, dass die Spielerinnen solche Missstände offener ansprechen als zum Beispiel ihre männlichen Kollegen, wenn es zum Beispiel um Machtmissbrauch geht, weil es im Männerfußball eine größere Kultur des Schweigens gibt, die es bei den Frauen vielleicht nicht gibt?
Ich würde es ins Positive umdrehen. Die Spielerinnen ermutigen sich gegenseitig, Schritt für Schritt für Schritt. Man kann jetzt wahrscheinlich mehr als eine Dekade zurückgehen, wo in diversen Ländern einfach die Spielerinnen aufgestanden sind, Forderungen gestellt haben und auch sehr oft gewonnen haben mit diesen Forderungen. Und das kriegen die Spielerinnen untereinander mit. Diese Gruppe an wirklich leistungsbezogenen Profifußballerinnen im Frauenfußball ist natürlich auch einfach noch relativ klein. Sie spielen in sehr, sehr wenigen Ligen auf der Welt miteinander. Das heißt, da wird auch einfach viel gesprochen. Das haben wir auch ganz klar gemerkt bei unserer Arbeit über die letzten Jahre, dass es da eine enorme Verknüpfung gibt, die sehr, sehr positiv ist, weil einfach Erfahrungen ausgetauscht werden, teilweise auch Strategien ausgetauscht werden und sich gegenseitig da Mut gemacht wird. Ich glaube, da ist momentan ein Momentum im Frauenfußball, wie es das vielleicht in keinem anderen Sport auf der Welt gibt.
Sie haben vorhin die strukturellen Probleme auch angesprochen. Ist eine Ursache auch, dass der Fußball auf Verbandsebene noch sehr männlich geprägt ist?
Das denke ich schon. Also das ist sicherlich was, ich bin zwar auch Mann, aber bin jetzt seit 4 Jahren auf der wirklichen Leitungsebene im Weltfußball aktiv. Man trifft schon noch auf sehr, sehr viel Perspektive, die relativ engstirnig, sehr konservativ ist, die auch Fragen wie Diversität, selbst aus Eigeninteresse, um einfach erfolgreichere Organisationen zu leiten, oftmals nicht versteht und dementsprechend natürlich auch einfach viele Themen gar nicht auf den Tisch kommen, die in vielleicht etwas progressiveren, moderneren, offenen Strukturen Chancen ermöglichen, werden hier dann eben oft zu Problemen, die in letzter Minute unter öffentlichem Druck irgendwie versucht werden zu lösen oder zu bekämpfen. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass die Fragen der heutigen Zeit in vielen Verbänden teilweise gar nicht verstanden werden.
Kann man das irgendwie aufbrechen?
Gut, die Spielerinnen machen das momentan Land für Land. In manchen Ländern natürlich mit mehr Erfolg. Wir arbeiten leider jetzt gerade auch, Sie haben ja im Anspieler auch über sexuelle Missbrauchsstrukturen gesprochen. Da arbeiten wir natürlich auch in Ländern, wo rechtsstaatlich allgemein noch sehr, sehr große Probleme bestehen. Dort ist es sicherlich sehr schwer, langfristige Veränderungen herzuführen. Was man schon sagen muss, ist, dass natürlich sowohl die Governance-Struktur als auch die Finanzströme enorm viel Macht in vielen Ländern in Fußballverbände hineinspülen. Und das wird sehr, sehr wenig überprüft, was diese Macht eigentlich mit sich bringt. Von daher müsste man, denke ich, schon von oben herab noch mehr machen. Mehr juristische Übersicht vielleicht auch selber nehmen, was in vielen Ländern passiert, da härter reagieren. Und gleichzeitig sieht man halt auch jetzt gerade, was die praktischen Dinge vor Turnieren angeht. Wir haben Studien gemacht jetzt über die Qualifikationswege. Da fehlen grundlegende Mindeststandards in den diversen Verbänden, in den Konföderationen, wo wir einfach merken, die Veränderung von unten heraus wird viel zu langsam sein in vielen Ländern. Deswegen hoffen wir, dass wir international einfach noch mehr erreichen werden in den nächsten Jahren, um dort verpflichtende Standards von oben herab zu implementieren, die dann die Veränderung vielleicht ein bisschen nach vorne spulen.
Da sind wir ja auch ganz schnell bei der FIFA und den Geldströmen. Die FIFA, der Weltfußballverband, zahlt bei dieser WM eine Rekordsumme an Prämien. Das Geld soll aber nicht direkt an die Spielerinnen fließen, sondern eben an die Verbände, die das Geld dann weiterleiten sollen. Glauben Sie, dass wirklich alle Prämien da ankommen, wo sie ankommen sollen, nämlich bei den Spielerinnen?
Ja, also wir haben das ja mit initiiert, dadurch, dass die Spielerinnen sich zusammengeschlossen haben, diese Forderungen zu den Prämien auch gestellt und durchgefochten haben. Die Zusicherung, die wir dazu bekommen haben, ist, dass diese Zahlungen auf Konten eingehen in jedem nationalen Verband, über den die FIFA Auditing-Möglichkeiten hat, dementsprechend nachvollziehen kann, ob Zahlungen gemacht werden an Spielerinnen oder nicht. Und darüber hinaus ist so ein Circular Letter der FIFA letztlich eine Entscheidung des Verbandsorgans, und der ist in dem Fall auch dann juristisch durch die relevanten Prozesse durchfechtbar. Und das werden wir im Zweifelsfall sicherlich tun, wenn wir merken, dass es da in Ländern Probleme gibt.